ARD.
Stellen Sie sich vor, Sie informieren sich am Sonntagabend vor dem Schlafengehen in den Spätnachrichten über die Krisen, Konflikte und Kriege in der Welt und dann hören Sie von draußen plötzlich dieses gruselige Geräusch. Meine Familie und mich hat es aufgeschreckt, das Sirenengeheul. Es alarmierte die Nachbarschaft, unser Viertel, ja die ganze Stadt. Hamburg hielt am Sonntagabend den Atem an. Was war das? Klingt so ein Fliegeralarm? Sind feindliche Bomber am Himmel? Greift Putin jetzt Deutschland an? Hunderte besorgte Bürger griffen zum Telefon, die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr völlig überlastet. Erst nach fast einer halben Stunde kam die erste Entwarnung der Polizei, merkwürdigerweise zunächst nur auf der Plattform X. Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt. Eigentlich hätte wegen Hochwassers nur Sirenenalarm an einem einzigen Vordeichgebiet ausgelöst werden sollen. Wohl durch einen Bedienfehler schrillten die Sirenen aber überall in Deutschlands zweitgrößter Stadt. Ich bilde mir ein, nach dem abendlichen Schreck war hier in Hamburg auch das Aufatmen deutlich hörbar. Und irgendwie passt das Ganze zu unserem gegenwärtigen Gemütszustand, zur permanenten Alarmierung durch Drohnensichtungen, russische Kampfjets im europäischen Luftraum, zu öffentlichen Debatten über mutmaßlich aus Moskau kommandierte hybride Angriffe, den Mängeln unserer militärischen und zivilen Flugabwehr, zu dem Streit um Waffenhilfen und Wehrpflicht. Dazu die meist deprimierenden Meldungen von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine mit zahllosen Gefallenen und immer wieder zivilen Opfern. Kein Wunder, dass wir in diesen Zeiten merklich schreckhafter geworden sind. Aber daran können wir ja jetzt arbeiten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info, vorwiegend zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner und heute ist Dienstag, der 7. Oktober und wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
In unserem Schwerpunkt geht es heute um eine Form der hybriden Bedrohung, die nach der Ausspähung mit Drohnen folgen könnte, Sabotage. Wir beleuchten konkret Sabotage bei der Bundeswehr, dazu später mehr. Wir beginnen mit diesem Datum, das sich als besonders düsteres in das Gedächtnis der Welt eingebrannt hat. Vor genau 2 Jahren, am 7. Oktober 2023, überfielen bewaffnete Anhänger der radikal-islamistischen Hamas und andere Terroristen Israel und ermordeten dort bei etlichen Massakern mehr als 1200 Menschen, verletzten Tausende weitere und verschleppten mehr als 250 Männer, Frauen und Kinder als Geiseln in den Gazastreifen. Der Terrorangriff löste den bis heute andauernden Krieg Israels gegen die Hamas aus, dem im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben schon rund 66.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Weil sie bei ihren Militärschlägen auf vermutete Hamas-Stellungen und versteckte Bunkeranlagen die Zivilbevölkerung nicht ausreichend verschont und dringend benötigte Hilfslieferungen blockiert, machen etliche Menschenrechtsorganisationen Israels Regierung für die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen verantwortlich. Israels Premier Netanyahu und seinen rechtsextremen Koalitionspartnern wird unter anderem von Amnesty International, Human Rights Watch sowie zahlreichen Staaten vorgeworfen, einen Genozid zu begehen. Und nun könnte die Bombardierung des Gazastreifens und das Grauen für die letzten noch lebenden Geiseln ein Ende finden. Gibt es wirklich Hoffnung auf einen Waffenstillstand oder gar einen dauerhaften Frieden, Kai?
Also Hoffnung gibt es weiter, denn es wird ja in Ägypten genau zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir aufzeichnen, verhandelt, indirekt über Bande, also über die Vermittler Katar, Ägypten und auch die USA reden Israel und die Hamas miteinander. Am vergangenen Dienstag hatten wir ja hier bereits, Stefan, über die teilweise durchaus hochfliegenden Erwartungen berichtet, die sich mit diesem Friedensplan von Donald Trump für den Nahen Osten verbinden, von der Freilassung der letzten noch lebenden Geiseln, von einer Entwaffnung der Hamas, einem erst schrittweisen, dann später vollständigen Rückzug der israelischen Truppen war die Rede. Ob das alles genauso kommt, wissen wir allerdings jetzt gerade noch nicht.
Und unser Kollege Thorsten Teichmann, langjähriger Korrespondent in Israel und den USA, der hatte hier vor einer Woche aus seiner Skepsis kein Hehl gemacht. Zu viele Details von Trumps Friedensplan seien aus seiner Sicht noch zu vage. Wie ist der Stand heute, Kai? Jetzt wird doch ernsthaft verhandelt. Du hast es beschrieben im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Können wir mit einem Durchbruch rechnen?
Also die Hamas hatte zumindest Zustimmung signalisiert zu den Punkten Freilassung und Übergabe der israelischen Geiseln gegen Freilassung palästinensischer Gefangener plus Schweigen der Waffen. Und was unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort auch sagen, Hoffnung macht, dass eigentlich alle arabischen Staaten hinter diesem Friedensplan offenbar stehen. Hinzu kommt, dass die Verbündeten der Hamas in der Region, also Hisbollah, Iran und so weiter, und die Terrororganisation selbst natürlich so geschwächt sind, dass sie sich auf einen Kompromiss einzulassen quasi gezwungen sein könnte, sage ich mal sehr vorsichtig. Aber es bleiben auch die von Thorsten Teichmann ja angesprochenen Knackpunkte. Lässt sich die Hamas wirklich darauf ein, die Kontrolle über den Gazastreifen abzugeben? Lässt sie sich auf eine Entwaffnung ein, wo Kampf und Terror ja im Grunde zu ihrer DNA gehören? Verabschiedet sie sich auch von der Vorstellung, politisch weiter eine Rolle im Gazastreifen zu spielen? Denn der 20-Punkte-Trump-Plan sieht ja unter anderem vor, dass unpolitische Palästinenser, wie es dort heißt, und internationale Verwalter die Kontrolle in Gaza bekommen sollen.
Und Israels Premierminister Netanyahu, der hat bereits angedeutet, dass er seine Truppen nicht vollständig aus Gaza zurückziehen will. Was heißt das?
Naja, auch Netanyahu steht unter Druck. Auf der einen Seite vom US-Präsidenten, der diese Lösung, der diesen Erfolg unbedingt will. Aber auf der anderen Seite natürlich auch von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern, deren ursprüngliches Ziel eine Expansion, also eine Besiedlung des Gazastreifens war. Gegen die hatte sich Netanyahu bei seiner Zustimmung zum Trump-Plan zunächst durchgesetzt. Ob jetzt diese Ankündigung, den Gazastreifen nicht ganz zu verlassen, wirklich eine Bruchlinie in den Verhandlungen darstellen könnten, oder ob es eher so eine Vorsichtsmaßnahme ist nach dem Motto, wir gehen erst, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, das ist schwer zu sagen. Klar ist, dass diese Verhandlungen wohl ein paar Tage dauern werden und dass die Bundesregierung, namentlich Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Wadephul, große Zuversicht verbreiten und auch versuchen, sich da selber eine Rolle zuzuschreiben, nachdem man ja feststellen muss, dass Europa in diesem Konflikt und bei der Lösung dieses Konflikts eher eine ohnmächtige Figur bislang abgegeben hat. Mit dem Hinweis von deutscher Seite, dass man als Bundesrepublik und auch als Europa beim Wiederaufbau ja eine wichtige Stütze sein könnte.
Apropos, wie 2 Jahre Gaza-Krieg sich auf die deutsch-israelischen Beziehungen ausgewirkt haben, das beleuchtet der Tagesschau-Podcast 11KM. Da geht es auch um die Frage, warum wichtige Leitlinien der deutschen Außenpolitik in die Kritik geraten sind. Stichwort Staatsräson. Und damit sind wir in Deutschland, das spätestens seit dem Drohnenalarm am Flughafen München und dem dadurch ausgelösten Durcheinander eine ziemlich aufgeregte Debatte führt über die Abwehr solch bedrohlicher Flugobjekte. Der Bundeskanzler antwortete Karin Mioska auf die Frage, ob er inzwischen wisse, woher diese Drohnen kamen, so.
Es war nicht nur München betroffen, sondern Frankfurt, am letzten Wochenende auch Kopenhagen. Wir wissen das noch nicht genau, wir haben eine Vermutung. Wahrscheinlich wird jedenfalls ein wesentlicher Teil davon aus Russland gesteuert. Aber wir gehen der Sache nach und unabhängig davon, wo es herkommt, es ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit.
Wir wissen, dass Russland uns testen will, hat Friedrich Merz noch gesagt. Gibt es dazu offizielle Reaktionen aus dem Kreml, Kai?
Ja, es würde dich nicht sonderlich überraschen, Stefan, dass Moskau die Vorwürfe einer russischen Beteiligung vehement zurückgewiesen hat. Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, Zitat, in Europa gibt es viele Politiker, die dazu neigen, derzeit für alles Russland verantwortlich zu machen. Sie tun dies unbegründet und pauschal.
Ja, wir neigen ja hier nicht dazu, russische Narrative wieder zu coinen, aber ist da nicht ein bisschen was dran? Auch auf manche Hörerinnen und Hörer wirken die schnellen Schuldzuweisungen Richtung Russland mitunter etwas reflexartig, so nach dem Motto, wer seinen Nachbarn überfällt und einen gnadenlosen Angriffskrieg führt, dem ist alles zuzutrauen. Wie siehst du das?
Ich glaube, jetzt rächt sich in Anführungsstrichen, dass Russland in den letzten Jahren mit seinen Völkerrechtsbrüchen und mit seinen Lügen ja auch wirklich jegliches Vertrauen verspielt hat. Das nur vorweg, aber ich will jetzt nicht in die Jahre ab 2014 zurückschweifen, was diese aktuellen Drohnensichtungen ja in München oder auch in Schleswig-Holstein angeht. So hat der Kanzler ja in der ARD erklärt, man geht davon aus, dass Russland verantwortlich sei. Aber man wisse es nicht oder noch nicht sicher in jedem Fall. Und natürlich wäre es besser, wenn man in Zukunft diesen Zweifel einfach ausräumen könnte. Also wenn man Bundeswehr und vor allem die Bundespolizei mit entsprechenden Mitteln ausstattet, damit Drohnen zurückverfolgt, abgeschossen oder am besten, weil das einfach sicherer ist, eingefangen werden können. Denn das erlaubt dann ja klare Rückschlüsse auf Typ, Herkunft und eventuell auch Drohnenpiloten. Aber solange ein Zweifel bleibt, sollten wir das auch dazu sagen, finde ich. Nur, es gibt ja bereits zahlreiche Vorfälle hybrider Kriegführung, wo die Spur einfach eindeutig nach Russland führt. Die DHL-Paketbomben, also diese in Päckchen versteckten Sprengsätze, die fast zu einer Katastrophe geführt hätten. Die Festnahme Verdächtiger, die für Russland Anschläge auf deutsche Militärbasen geplant haben sollen. Durchschnittene Ostseekabel, der IKEA-Brand in Litauen. Ich könnte die Liste ja noch fortsetzen. In diesen Fällen sind die Hinweise wirklich eindeutig und erdrückend. Und dass auch die Drohnenflüge in gleich mehrfacher Hinsicht Interessen Russlands dienen, ist ja schwer zu bezweifeln. Also das Ausspähen, das Vermessen von Standorten der künftigen NATO-Logistikdrehscheibe Deutschland, das Säen von Verunsicherung, was in den Köpfen der Menschen ja zum Eindruck führen soll, dein demokratischer Staat kann dich nicht wirklich schützen, und schließlich das Ablenken von der Ukraine und der dringend nötigen Unterstützung für das Land, all das dient natürlich unzweifelhaft den Interessen Moskaus.
Was nicht ausschließt, dass auch andere Akteure oder Trittbrettfahrer mit ihren Drohnen mitmischen. Irgendwann werden wir da hoffentlich klarer sehen. Aber es gibt noch etwas, das derzeit die Gemüter erhitzt in Deutschland. Die erneute Debatte um eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht. War das nicht vom Tisch, Kai? Es sollte doch über das Gesetz zum freiwilligen Wehrdienst debattiert werden in dieser Woche, damit Anfang 2026 die Fragebögen rausgehen können. Nun haben die Regierungsfraktionen das Thema von der Bundestagstagesordnung genommen. Warum und was bedeutet das?
Dahinter verbirgt sich einfach der ja schon seit langer Zeit schwelende und manchmal auch offen ausbrechende Streit zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD um die Frage, wie weit kommen wir eigentlich mit der Freiwilligkeit? Wir erinnern uns, Außenminister Johann Wadephul wollte schon vor der Kabinettsentscheidung zum neuen Wehrdienst da eine Fußnote in den Text schreiben lassen, in der festgelegt ist, wenn wir die Zahl XY bis zum Datum XY nicht erreichen, dann ziehen wir Pflichtelemente ein. Das hatte damals Kanzler Merz noch abgeräumt, um den Streit nicht zu eskalieren. Nun aber geht diese Auseinandersetzung im Bundestag sozusagen weiter. Und da ist man von großen Teilen der Unionsfraktion eben der Meinung, wir brauchen diese Wegmarken. Und deshalb hat man, ich würde mal sagen, aus Protest sozusagen die Debatte erstmal von der Tagesordnung genommen, einfach weil man mit der alten Fassung so nicht zufrieden ist bislang. Das soll jetzt kommende Woche nachgeholt werden. Wir sprechen ja oft mit Militärs und hören dort sehr oft, mit der Freiwilligkeit alleine wird es vermutlich nicht getan sein.
Auch Friedrich Merz hat ja nun nochmal klargestellt, dass auch er skeptisch ist, die für die personelle Verstärkung der Bundeswehr nötigen Zahlen allein mit Freiwilligen erreichen zu können.
Genau, denn das sind ja relativ ehrgeizige Zahlen, als da sind 260.000 Wehrdienstleistende aktiv und 200.000 Reservisten, die man braucht. Das sind nämlich die NATO-Vorgaben. Aber der oberste Soldat, Generalinspekteur Carsten Breuer, will da jetzt natürlich kein Öl ins politische Feuer gießen und sagte im ARD-Morgenmagazin Anfang dieser Woche nur, bitte macht eines, macht bitte schnell.
Wenn ich den Gesetzesentwurf richtig verstanden habe, dann bedeutet das ja, dass eine Möglichkeit, dann von der Freiwilligkeit wegzugehen und in eine Pflicht hineinzugehen, dann, wenn die Zahlen nicht ausreichen, dass diese Möglichkeit besteht. Wichtig ist mir, dass es eben schnell geht, dass wir nicht jetzt erst noch mal lange diskutieren, sondern dass wir so schnell in eine Umsetzung mit hineingehen, dass wir ab Januar des nächsten Jahres die Fragebögen verschicken können und dass wir idealerweise ab dem 1.5. dann auch junge Soldaten Soldatinnen und Soldaten dann in die Bundeswehr integrieren können.
Da höre ich jedenfalls die leise Warnung heraus, verschiebt das mit der Verabschiedung des Gesetzes bitte nicht so weit, dass damit der Zeitplan durcheinander gerät, denn wir haben ja eine ernstzunehmende äußere Bedrohung.
Wenn wir auf die Ukraine blicken, dann hat der Präsident Selenskyj in den letzten Tagen erneut beklagt, dass eine starke Reaktion des Westens ausbleibt auf immer neue Luftangriffe von Seiten Russlands. Wir hatten vor einer Woche darüber berichtet, dass in der US-Regierung darüber nachgedacht wird, Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern. Da gibt es nun eine weitere Entwicklung, Kai.
Ja, und zwar hat US-Präsident Trump mitgeteilt, er habe sich entschieden, jedenfalls sort of und pretty much, wie er im Weißen Haus wörtlich sagte, also übersetzt irgendwie und weitgehend gebe es eine Entscheidung.
Yeah, I've sort of made a decision, pretty much, if you consider. Yeah, I think I want to find out what they're doing with them.
Yes.
You know, where are they sending them, I guess? I'd have to ask that question.
Aber vorher habe er da noch eine Frage, hat Trump eingeschränkt. Er wolle nämlich wissen, wie die Ukrainer diese Waffen einsetzen wollten. Also auch beim US-Präsidenten durchaus Bedenken, was eine mögliche Eskalation angeht, offenbar. Zuvor war jedenfalls immer deutlicher geworden, wie sehr das Moskau schmerzen würde, wenn die Ukraine über solche weitreichenden Waffen bis zu 2500 Kilometer beträgt, ja bei den Tomahawk diese Reichweite verfügen würde. Russlands Präsident Wladimir Putin hat nämlich den Warnungen seines Sprechers Peskow nur noch eine ganz persönliche hinterhergeschickt, eine, die, fand ich zumindest, sehr gezielt für die Ohren von US-Präsident Trump bestimmt war.
Разрушение наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях.
Wenn die USA weitreichende Waffen liefern wie Tomahawks, dann würde das zur Zerstörung unserer Beziehungen führen oder zumindest der positiven Trends, die sich dort zuletzt ergeben hatten. So hat es Putin jetzt gesagt. Ob er da bei Trump einen wunden Punkt tatsächlich trifft, der ja auch gerne die Wirtschaftsbeziehungen zu Moskau verbessern möchte, das müssen wir sehen. Lass mich beim Thema Tomahawks noch sagen, dass dieses Thema auch unsere Hörer offenbar sehr bewegt hat. Wir dazu Fragen und Zuschriften bekamen. Eine von einem ganz besonderen Hörer, von Andreas Flocken nämlich, der ja jahrelang diese Sendung verantwortet und geprägt hat und uns erfreulicherweise auch heute weiter zuhört. Von dem kommt der wichtige Hinweis, wie ich fand, dass die USA zurzeit praktisch nur über seegestützte Tomahawk-Marschflugkörper verfügen, weil eben die landgestützte Version im Zuge des INF-Vertrages, also dieses Vertrages, der die Beseitigung von Kurz- und Mittelstreckenraketen Ende der 80er Jahre, wurde er unterzeichnet, regelt, weil diese Raketen damals verschrottet worden waren. Und eine seegestützte Version wäre für die Ukraine keine besonders günstige Option. Nun bemühte man sich von Seiten der US-Streitkräfte um neue Varianten, um Upgrades sozusagen, aber es ist unsicher, ob die USA den Zeitplan überhaupt einhalten können, landgestützte Tomahawks in Deutschland zu stationieren. Das war ja noch unter der Scholz-Regierung so beschlossen worden. Andreas jedenfalls kommt zu dem Schluss, dass der luftgestützte JASSM-Marschflugkörper eigentlich die realistischere Variante wäre für die Ukraine, weil die F-16, über die die Ukraine ja verfügt, als Trägersystem geeignet wäre. Und dann hat mich noch ein nicht weniger aufmerksamer Zuhörer bei Spotify, nämlich Patrick Wellhausen, darauf hingewiesen, dass der Flamingo, den die Ukraine ja selber herstellt, eine größere Reichweite als der Tomahawk-Marschflugkörper habe. Und er hat deshalb auch zu Recht angemerkt, dass ich fälschlicherweise davon sprach, der Tomahawk wäre die Cruise Missile mit der größten Reichweite im ukrainischen Arsenal, wenn sie denn käme. Es wäre, so hätte ich formulieren müssen, die mit der größten vom Westen gelieferten Reichweite. Wobei wir immer noch keinen belastbaren Anhaltspunkt haben, das nur am Rande, wie einsatzfähig dieser Flamingo eigentlich ist und in welcher Stückzahl er sich tatsächlich langfristig herstellen lassen wird. Und auch beim Tomahawk oder alternativen Stefan bleiben wir vorerst im Konjunktiv, was eine mögliche Lieferung angeht. Lass uns noch kurz in den USA bleiben und eine Frage loswerden, die wiederum einen unserer Hörer sehr bewegt hat, und zwar den Hörer Oliver Muras. Mit Blick auf die Auftritte von Pentagon-Chef Pete Hegseth und Präsident Donald Trump, nämlich vor Hunderten von Generälen Und da fragt unser Hörer sinngemäß, was war das eigentlich für eine Veranstaltung?
Ja, gute Frage. Da hatten wir vor einer Woche ja schon gemutmaßt, Kai. Nun wissen wir, Hegseth, der nach einem Dekret des Präsidenten ja nun Kriegsminister genannt werden soll, hat tatsächlich 800 Top-Generäle und Admirale nach Quantico, Virginia einfliegen lassen, nur um der angeblichen woken Verweichlichung der Truppe den Kampf anzusagen. Der Ex-Major der Nationalgarde und frühere Fox-Moderator hat sich nicht entblödet, die Top-Militärs mit zusammen hunderten Jahren Kriegserfahrung zu belehren, sie müssten zum guten, alten, männlichen Kampfgeist zurückkehren. Es müsse Schluss sein mit Männern in Frauenkleidern, der Anbetung des Klimawandels und solchem Scheiß, so der Minister wörtlich, Kai. Hegseth behauptete, jahrelanges Diversitätsgedöns hätten zu einem Verfall des US-Militärs geführt. Er wolle im Ministerium künftig keine fetten Generäle und Admirale mehr sehen. Versteinerte Mienen im Saal, du kannst es dir vorstellen, das Militär ist ja gehalten, politisch neutral zu bleiben. Da verbieten sich Beifall oder Buhrufe. Aber ich habe notiert, manche kritzelten irgendwas in ihre Klatten.
Also tatsächlich so eine Art Pep-Talk im Geiste der Magerbewegung. Aber es kam ja noch heftiger für das Spitzenpersonal der US-Streitkräfte, denn nach diesem bizarren Warm-up mit dem sogenannten Kriegsminister trat dann der Präsident höchstpersönlich ans Rednerpult.
Ja, der Commander-in-Chief wollte wohl persönlich vollenden, was ich zumindest als ideologische Vereinnahmung des US-Militärs wahrgenommen habe. Und was Trump den Generälen und Admiralen dazu sagen hatte, stieß auf ziemlich eisiges Schweigen. Amerika drohe, hat er gesagt, eine Invasion von innen. Radikale Linke, die das Land angeblich ins Chaos stürzten. Dieses Feindbild hat Trump aufgebaut, Kai. Der US-Präsident will die Streitkräfte mutmaßlich auf ein in meinen Augen verfassungsrechtlich mindestens fragwürdiges Kommando vorbereiten. Die Soldaten sollen verstärkt den Feind im Inneren bekämpfen, bevor die Lage außer Kontrolle gerät. Mit Trump-typischer maßloser Übertreibung, die ich schon aus der ersten Amtszeit kenne, stilisierte der Präsident immer wieder aufflammende Proteste gegen seine Abschiebepolitik zur Gefahr für die nationale Sicherheit. Wie ernst er das meint, hat Trump bereits bewiesen. Mehrfach haben er und Hegseth schon Nationalgardisten in vorwiegend von Demokraten regierte Großstädte geschickt, gegen den ausdrücklichen Willen von Bürgermeistern und Gouverneuren. Da laufen ja noch Gerichtsverfahren. Den in Quantico zusammengetrommelten kriegserfahrenen Kommandeuren empfahl der Präsident dann aber allen Ernstes, das Militär solle einige dieser gefährlichen US-Städte als Trainingsgelände nutzen. So absurd dies alles klingen mag, Kai, wir erleben, wie Trump auch das Militär zu instrumentalisieren sucht, und das riecht für mich mächtig nach Autokratie. Bevor wir zu unserem Sabotageschwerpunkt kommen gleich, blicken wir noch auf die Lage in der Ukraine selbst.
Wo Russland seine Angriffe auf zivile Ziele mit diesem schon bekannten tödlichen Mix aus Drohnenschwärmen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern fortsetzt, namentlich in der Nacht zum Sonntag, in der fast 500 Drohnen zum Einsatz kamen. Es gab erneut Todesopfer und Dutzende Verletzte und übrigens auch Einschläge im westukrainischen Lviv, also nicht zu weit entfernt von der polnischen Grenze. Selenskyj, der ukrainische Präsident, forderte daraufhin nicht nur eine angemessene Reaktion des Westens ein und sagte dabei wörtlich, Putin lacht einfach über den Westen, über dessen Schweigen und das Ausbleiben entschlossener Gegenmaßnahmen. Der ukrainische Präsident hat auch beklagt, dass in den abgeschossenen russischen Drohnen Teile westlicher Hersteller gefunden worden seien. Russland habe, Zitat, 549 Waffensysteme mit 102.785 im Ausland hergestellten Komponenten eingesetzt. Unter anderem den USA und auch Deutschland warf Selenskyj vor, diese Lieferungen der Bauteile nicht verhindert zu haben. Wir können das unabhängig schwer überprüfen, aber dass dies auch für die EU eine Schwachstelle ist, also diese Umgehung von Sanktionen mit Lieferungen über Drittländer, ist kein Geheimnis und wir berichten ja auch immer wieder darüber. Die Ukraine wehrt sich weiterhin und offenbar zunehmend auch mit Erfolg, indem sie gezielt russische Energieinfrastruktur, also Ölraffinerien zum Beispiel, angreift. Auch Industrieanlagen wie eine wichtige Munitionsfabrik in der Region Nischni Nowgorod, die getroffen wurde in den letzten Tagen. All das hat durchaus Auswirkungen. Wenn man diese Angriffe auf Ölraffinerien nimmt, dann spiegelt sich das durchaus wider in den Benzinpreisen, auch in Benzinknappheit. Nicht nur von der Krim-Halbinsel gibt es Berichte darüber. Und nun gibt es aktuell Meldungen, ukrainische Langstreckendrohnen hätten erstmalig das Uralgebirge überquert. Und zwar wird gemeldet, auch russische Quellen bestätigen, dass 3 ukrainische Drohnen hätten die ölreiche Region Tjumen in Westsibirien angegriffen. Ob sie ernsthaften Schaden dabei anrichteten, darüber gibt es Zweifel. Aber die Drohnen hätten, wenn sie in der Ukraine gestartet wurden, eine Strecke von über 2000 Kilometern zurückgelegt. Ob das alles am Ende dazu führt, der russischen Wirtschaft entscheidend zuzusetzen, ob die Bevölkerung diese Engpässe überhaupt mit dem Krieg in Zusammenhang bringt, über den sie ja, wenn überhaupt, dann nur propagandistisch informiert wird, darüber werden wir sicher in einer der künftigen Folgen nochmal ausführlich sprechen.
Dann lass uns noch kurz einen Blick auf die Frontlinien werfen. Was gibt's da Neues?
Wir hatten ja zuletzt über ukrainische Rückeroberungen im Donbass in der Region Dobropilja vor allem berichtet, also etwas nördlich von dieser Stadt Pokrovsk gelegen. Dort wird weiter heftig gekämpft. Beiden Seiten gelangen dort zuletzt an verschiedenen Punkten kleinere Gebietsgewinne. Durchaus wert hervorgehoben zu werden, erscheint mir eine Meldung des Institute for the Study of War, das ja im Grunde täglich über Verschiebungen an den Frontlinien berichtet. Und zwar soll es der russischen Armee erstmalig gelungen sein, die Stadt Kramatorsk mit einer Glasfaser-FPV, also First-Person-View-Drohne, anzugreifen. Also einer Drohne, die von genau einer Person gesteuert wird. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Kramatorsk in ukrainischer Hand sich befindet und doch gut 20 Kilometer oder mehr von der Frontlinie entfernt ist, die derzeit ungefähr ja bei Chassiv Yar verläuft. Und Kramatorsk ist eben ein wichtiger Baustein in diesem Verteidigungsgürtel, den die Ukrainer im Donbass aufgebaut haben. Wie immer zur Einordnung dazu, das heißt nicht Durchbruch, das heißt auch nicht Zusammenbrechen der ukrainischen Linien, aber es ist ein, sagen wir mal, Hinweis auf das langsame, verlustreiche, aber stetige Vorankommen der russischen Armee insgesamt.
Danke, Kai. Damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Es geht um Sabotage bei der Bundeswehr. Meine Kollegin Julia Weigelt hat dazu recherchiert. Und Julia, nach dem, was du mir so erzählt hast, zwischendurch hast du dir bei der Recherche ein wenig die Zähne ausgebissen, oder?
Ja, habe ich. Gut, das war jetzt abzusehen, weil das ist jetzt so ein Thema, wo nicht alle unbedingt Hurra schreien von offizieller Seite der Bundeswehr. Es ist ein sensibles Thema. Die Verantwortlichen wollen keine Geheimnisse verraten. Und ja, auch für uns Journalistinnen und Journalisten ist es natürlich eine Herausforderung. Ich will ja jetzt auch mit der Berichterstattung nicht die Bedrohungslage erhöhen. Gleichzeitig ist es ein wichtiges Thema. Sabotage bei der Bundeswehr findet schon jetzt statt. Vorbeugen wird immer wichtiger und die Zuhörenden über diese Lage zu informieren, ist eben auch wichtig. Und deswegen wäre ich gerne mit einem Sicherheitsbeauftragten der Bundeswehr durch eine Kaserne gelaufen. Ich hätte mir das gerne mal vor Ort erklären lassen. Gerne auch zusammen mit einem Angehörigen des MAD.
Das ist der militärische Abschirmdienst, der Nachrichtendienst der Bundeswehr.
Aber da war nichts zu machen, keine Bereitschaft da. Deswegen wurden meine Anfragen wieder schriftlich beantwortet. Die werden wir auch später noch vorlesen hier. Und naja gut, ich sag mal so, mit den verbliebenen Zähnchen, die ich mir jetzt nicht ausgewissen habe, habe ich halt weiter recherchiert. Ich habe tatsächlich 2 Offiziere gefunden, die mit Sicherheitsaufgaben bei der Bundeswehr betraut sind, die mir ihre Einblicke ins Thema Sabotage und deren Vermeidung, die mit mir geteilt haben. Und ich habe auch eine finnische Sicherheitsexpertin interviewt.
Und da bin ich besonders gespannt drauf. Finnland hat ja wegen seiner langen Grenze zum direkten Nachbarn Russland bestimmt nochmal ganz spezielle Erfahrungen auf dem Gebiet.
Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, dass ich mit Burkhard Ewen gesprochen habe. Er war bis Juni 2024 der zivile Vizepräsident des militärischen Abschirmdienstes. Und er hat im Interview erstmal Sabotage im Kontext eingeordnet. Sabotage ist nämlich ein Werkzeug aus dem Werkzeugkasten hybride Kriegsführung. Da haben wir hier ja schon häufiger drüber gesprochen. Dazu zählen auch gezielte Desinformation, politische Einflussnahme, also sowas wie Parteienfinanzierung, Cyberangriffe oder eben auch Spionage.
Und Spionage, also erstmal Informationen sammeln, wo man zuschlagen kann, das ist dann die Vorstufe von Sabotage sozusagen.
Ja, genau. Also erstmal muss man quasi auskundschaften. Und wir haben hier ja auch schon mal einen Schwerpunkt gemacht über Drohnenflüge, über kritische Infrastruktur. Und ja, Drohnensichtungen gab es ja in den letzten Tagen und Wochen auch wieder gehäuft. Das ist also die Vorstufe, Spionage. Und dann können eben Angreifende mit diesen Infos zum Beispiel Sabotageversuche starten. Und der Ex-MAD-Vize Ewen, der sieht die Bundeswehr da an vielen Stellen angreifbar.
Es fängt an mit den Liegenschaften, mit Transportwegen, mit dem Material, was die Bundeswehr benötigt. Aber, und das ist für mich der wesentliche Punkt sogar, sämtliche relevante Infrastruktur. Und dazu zählt zum einen die bundeswehreigene Infrastruktur. Aber für viele Bundeswehreinsätze gibt es auch zivile Infrastrukturen, die schlichtweg nötig sind. Und wenn die angegriffen werden, wäre das genauso fatal wie bei anderen Dingen.
Also um da mal konkreter zu werden, das können beschädigte Fahrzeuge sein, kaputte Computer, kaputte Straßen, fehlender Strom und nichts funktioniert.
Genau, das kann das alles sein. Und eine Sache fand ich auch noch interessant. Es geht nicht immer nur darum, jetzt sofort was in die Luft zu sprengen, sagt Burkhard Ewen.
Also klar ist, Sabotage hat dann, wenn sie passiert und entdeckt wird, einen Effekt. Wenn ein Auto losfahren soll und es nicht funktioniert, weil genau in dem Moment eine Bombe hochgeht, dann ist das ein Sabotageangriff, der sofort bemerkt wird und einen Effekt hat. Das wäre im Moment aber nicht im russischen Interesse, solche Dinge in größerem Stil zu machen. Wenn es gelingt, bei Produktionen von Geräten, von Waffen, von anderen Dingen, im Produktionsprozess so zu manipulieren, dass die Produkte nicht funktionsfähig sind und das dann aber erst Monate oder Jahre später bemerkt wird, dann ist das eigentlich die effektivste Art von Sabotage, auch wenn sie eben sehr viel später sich es auswirkt.
Und das hängt auch zusammen mit dem Ziel von Sabotage. Also es geht nicht nur darum, dass jetzt ein Auto nicht fährt, eine Waffe nicht schießt, sondern es soll eben Unsicherheit erzeugt werden, ne? Vertrauen zerstört werden, sowohl innerhalb der Bundeswehr als auch zwischen der Bundeswehr und der restlichen Bevölkerung.
Also im Sinne von nagenden Zweifeln, ne? Kann uns die Bundeswehr eigentlich noch schützen? Oder wenn ich Soldat wäre, ist mein Kamerad ein Saboteur? Kann ich dem überhaupt noch trauen? Und was hat der Ex-MAD-Vize dazu gesagt, von welchen Staaten denn momentan die meiste Sabotage- und Spionageversuche ausgehen?
Also Ewen sagt, Angreifende, das sind vor allen Dingen russische Nachrichtendienste. Da seien nach 2022 die Aktivitäten massiv hochgefahren worden. Ziel sei da vor allem, militärische Erkenntnisse zu gewinnen, also wie Deutschland zum Beispiel die Ukraine unterstützt. Außerdem würden auch Angriffe ausgehen aus China, aus Nordkorea, das haben wir ja nicht so häufig auf dem Zettel hier, und auch aus dem Iran.
Dann lass uns mal dazu kommen, welche Sabotagefälle gab es denn schon, über die wir was wissen, und wie versucht sich die Bundeswehr künftig davor zu schützen?
Ja, das ist ein total wichtiger Aspekt, und da ich es mir halt nicht vor Ort anschauen durfte, habe ich ja mit zwei Bundeswehroffizieren gesprochen. Die Namen haben wir beide verändert und die Stimmen haben wir jeweils nachsprechen lassen. Der erste, das ist Andreas Meyer, ein Offizier aus dem Heer, der seit Jahren mit Sabotageschutz befasst ist. Und er sagt:
Sabotageschutz ist ja nichts Neues für die Bundeswehr. Das haben wir auch schon im Kalten Krieg gemacht. Die Grundsätze haben sich bewährt und gleichzeitig hat sich die Lage in den letzten Jahren deutlich verschärft. Wir sind nicht im Krieg und wir sind nicht mehr im Frieden. Wir merken, dass der Gegner immer wieder kleinere Testangriffe macht. Einen durchgeschnittenen Zaun an der Kaserne hatten wir auch schon. Dabei will der Gegner herausfinden, wie schnell erkennen wir das, wie schnell reagieren wir. Momentan ist es so, wir beobachten und reagieren, aber wir kommen selten vor die Lage.
Und wenn Meyer hier sagt, sie kämen selten vor die Lage, hier mal ein paar Sabotagefälle der letzten Zeit.
2025, Wilhelmshaven. Unbekannte versuchen, das Trinkwassersystem der Fregatte Hessen mit Dutzenden Litern Altöl zu verunreinigen. 2024, Rostock. Bei einem Werftaufenthalt eines Minenjagdboots werden mehrere durchschnittene Kabelbäume entdeckt. 2024, Hamburg. Bei der Korvette Emden werden bei einem Werftaufenthalt Dutzende Kilogramm Metallspäne im Schiffsantrieb gefunden. 2025, Erfurt, Soltau und Berlin. In zivilen Werkstätten brennen mehrere Bundeswehrlastwagen ab.
Gab es zu solchen Sabotagefällen eigentlich auch schon Verurteilungen in Deutschland?
Dazu habe ich mal beim Generalbundesanwalt nachgefragt. Ich habe eine einfache Antwort und ein paar Details dazu. Erstens die einfache Antwort, also die Sprecherin des Generalbundesanwaltes hat gesagt, es gab in den letzten Jahren keine Verurteilungen. wegen Sabotage unter deren Federführung. Zweitens jetzt die Details. Es gibt beim Thema Sabotage unter anderem den Tatbestand verfassungsfeindliche Sabotage. Das ist Paragraph 88 des Strafgesetzbuches. Und darin geht es um Beschädigungen an kritischer Infrastruktur.
Also an Telefonleitungen, Wasserleitungen, Strom, Post und so weiter.
Genau, noch ein paar mehr. Und verurteilt werden kann man unter Paragraph 88 nur, wenn eine Absicht nachgewiesen werden kann der Verfassungsfeindlichkeit. Also, dass der Angreifende das Ziel hat, Deutschland abzuschaffen, sage ich mal. Ne? Und da haben wir halt das sogenannte Attributionsproblem.
Also auf Deutsch, es ist meist schwer nachzuweisen.
Richtig. Und wenn das eben nicht nachweisbar ist, dann können solche Fälle eben auch von jeder anderen Staatsanwaltschaft Deutschlands angeklagt werden, zum Beispiel als Sachbeschädigung. Und dazu liegen mir jetzt keine Daten vor. Es gibt aber einen Fall, der aktuell bearbeitet wird von der Generalbundesanwaltschaft. Das hat zwar keinen Bundeswehrzusammenhang, aber ich nenne ihn trotzdem mal. Das ist der Fall der Paketbomben. Die waren in Containern von Frachtflugzeugen, sind im Juli 2024 am Flughafen Leipzig explodiert und nur durch einen Zufall sozusagen waren diese Container noch am Boden und nicht das ganze Flugzeug ist in der Luft explodiert.
Also, es gibt schon jetzt viele Ausspähungen, lerne ich. Es gibt Fälle von Sabotage in den Streitkräften. Wie reagiert denn die Bundeswehr auf diese Lage?
Ich habe dazu eben diese schriftliche Anfrage gestellt an das operative Führungskommando der Bundeswehr. Und ich sage dir jetzt, was sie dazu gesagt haben und auch, was sie nicht gesagt haben. Also was sie gesagt haben, ist, die Bundeswehr nehme alle Warnungen zu Eindringen, Ausspähungs- und Sabotageversuchen sehr ernst. Sie reagiere darauf schnell und umfassend mit erhöhten Kontrollen sowie mit aktuellen Sicherheitshinweisen und Sensibilisierungsmaßnahmen. Außerdem gebe es, so sagt das operative Führungskommando, in jeder Kaserne ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Außerdem würden Absicherungsmaßnahmen unverzüglich an die jeweilige Lage angepasst werden und es gäbe regelmäßig Schulungen und Belehrungen. Was haben Sie gesagt? Wozu haben Sie nichts gesagt? Ich habe zum Beispiel auch gefragt, was macht die Bundeswehr denn in Sachen Resilienz? Also wenn es einen sogenannten erfolgreichen Sabotagefall gab. Ja, also habt ihr Generatoren, wie sieht es aus mit Funkgeräten, neuen Wasserleitungen, also Redundanzen? Ne? Und auch dazu, wie viele Sabotageversuche gab es denn eigentlich in den vergangenen Jahren? Also dazu keine Angaben vom operativen Führungskommando aus Sicherheitsgründen. Ich habe aber zum Thema Vorbeuge- und Resilienzmaßnahmen auch gesprochen mit dem Heeresoffizier Meyer. Und er sagt dazu, auch jetzt in Bezug auf Spionage mit Drohnen.
Es gibt zwar Bewegung. Wir haben zum Beispiel neue Vorschriften zur Drohnenerkennung bekommen mit einem klaren Meldeschema. Das hängt bei mir im Büro, was alles gemeldet werden soll. Rotorenanzahl, Entfernung, Blinkmuster. Das gibt schon mehr Handlungssicherheit und der Prozess wurde vergleichsweise schnell umgesetzt. Wir haben mit unseren Soldatinnen und Soldaten gesprochen, Drohnenbilder gezeigt, das Lageverständnis verbessert. Was mir allerdings Sorgen macht, ist unsere Abhängigkeit von zivilen Behörden und Organisationen bei der Versorgungssicherheit. Strom, Wasser, Kommunikation, Logistik. Ohne funktionierende zivile Infrastruktur können wir unsere Aufgaben nicht erfüllen. Und der Schutz solcher kritischer Infrastruktur außerhalb der Kaserne, etwa Strommasten oder Wasserwerke, liegt gar nicht in unserer Hand. Dort sind wir abhängig von Kreiswerken, Kommunen, privaten Betreibern und vom politischen Willen. Wir müssten auch mehr eigene Fähigkeiten für den Notfall haben, von Satellitenkommunikation über Generatoren bis hin zu Notbrunnen und Wasserwiederaufbereitung. Und das wird zu langsam angegangen. Außerdem fehlt eine systematische Priorisierung. Wird im Angriffsfall erst der Strommast repariert, der die Kaserne versorgt und nicht der für ein Wohngebiet? Diese Prioritäten müssen klar kommuniziert und politisch getragen werden.
Also, dieser Offizier weist nochmal auf die Abhängigkeit der Bundeswehr auch von der zivilen Infrastruktur hin. Aber du hattest vorhin zwei Quellen erwähnt. Was sagt der andere Offizier?
Das ist ein Offizier der Bundeswehr, der auch für Sicherheitsthemen verantwortlich ist. Ich nenne ihn mal Sebastian Klüger und auch seine Stimme haben wir nachgesprochen. Und er sagt:
Ich glaube, wir sind in Sachen Sabotage verwundbarer, als viele wahrhaben wollen. Weil es so viele Angriffsmöglichkeiten gibt an den unscheinbarsten Stellen, etwa in Sachen Verpflegung oder beim Trinkwasser. Und es gibt ja auch schon mehrere Vorfälle. Auf die Details will ich nicht eingehen, damit es keine Nachahmungstäter animiert. Inzwischen ist es halt so. Es mischen sich alte und neue Bedrohungen. Wenn man das Beispiel Kriegsschiffe im Hafen nimmt. Die müssen heute besser bewacht werden, weil sie mit Drohnen auch von der Wasserseite aus ausgespäht werden können. Da reicht es nicht, wenn der Obermaat bei der Wache die Füße hochlegt und am Handy daddelt. Was viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben, auch zivile Dienstleister der Bundeswehr können ein Einfallstor für Sabotage sein. Machen wir uns nichts vor. Das sind oft Menschen von Zeitarbeitsfirmen, die bekommen ein Gehalt knapp über dem Mindestlohn. Etwa Putzkräfte in Werften, die können Pläne fotografieren, wenn die offen rumliegen. Oder die Leute in den Truppenküchen, die sind nah dran am Essen. Wenn diese Angestellten 1.000 Euro dafür geboten bekommen, etwas zu machen, für die ist das richtig viel Geld. Und diese Menschen sind nicht alle sicherheitsüberprüft.
Das sehe ich auch nochmal als einen wichtigen Aspekt, dass es eben außer den rund 260.000 zivilen und militärischen Bundeswehrangehörigen auch diese vielen zivilen Dienstleistenden gibt. Und da wird ja nicht jede Reinigungskraft eine Sicherheitsüberprüfung vom MAD haben, oder?
Ja, also diese Frage habe ich auch und die habe ich direkt mal weitergegeben an den Ex-MAD-Vize Ewen.
Nein, sicherlich nicht. Es gibt einen gewissen Check, aber es gibt keine Sicherheitsüberprüfung, die ja auch durchaus aufwendig ist. Es ist ganz klar, und da ist die Bundeswehr, so wie ich das wahrnehme, dran. Aber es ist eben nicht ganz trivial. Man muss sich bei jeder Aufgabe, die man hat, überlegen, ist es besser, wenn wir es selber machen oder können wir verantworten, dass wir es outsourcen? Wobei dann natürlich auch eine Rolle spielt, wie viel Personal habe ich selber? Die Bundeswehr hat zu wenig Soldaten und auch an Zivilpersonal nicht beliebig viel. Das heißt also, wenn ich Dinge als Bundeswehr übernehme, muss ich entweder anderes sein lassen oder mehr Personal bekommen. Möglicherweise beides. Also das ist die Aufgabe, vor der die Bundeswehr und das Ministerium stehen.
Julia, dann lass uns zum Schluss nochmal darüber sprechen, was konkrete Maßnahmen sein könnten zur Sabotageprävention.
Gerne, denn da gibt es auch schon ziemlich Unruhe drüber. In der Bundeswehr hat mir der Offizier Sebastian Klüger berichtet.
Ich habe viele Kameradinnen und Kameraden, die sind mit richtig viel Herzblut dabei und wollen den Sabotageschutz erhöhen. Wir arbeiten Vorschläge dafür aus, auf die wir teilweise noch nicht mal eine Antwort bekommen, geschweige denn, dass sie umgesetzt werden. Dabei ist Kommunikation so wichtig, nicht nur nach außen, auch nach innen. Doch stattdessen verlieren wir uns in Strukturreformen und endlosen Neuorganisationen. In all den Jahren, die ich bei der Bundeswehr war, habe ich noch nie so wenig Wertschätzung und Wahrnehmung gespürt. Dabei muss es jetzt schnell gehen, auch um die Sicherheitsvorkehrungen für die Drehscheibe Deutschland voranzubringen. Wir sehen, wie viel Zeit wir verlieren und bei uns verlieren deswegen viele die Geduld.
Und mit Drehscheibe Deutschland ist gemeint, sollte es zu einem Angriff auf, sagen wir, das Baltikum kommen und NATO-Mitgliedsländer würden Truppen zur Verteidigung entsenden, dass die dann durch Deutschland durch müssten und auch versorgt werden müssten.
Ja, genau, das ist die Drehscheibe Deutschland. Und der Heeresoffizier Meyer, mit dem ich gesprochen habe, der hat das nochmal ergänzt.
Wir haben viele gute Initiativen, machen Vorschläge, geben Impulse. Aber oft passiert erst etwas, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Kleine Störaktionen, wie es jetzt schon gibt, reichen offenbar nicht aus, um die Dringlichkeit zu erkennen. Dabei leben wir längst in einer hybriden Bedrohungslage. Es ist einfach zu sagen, das betrifft uns nicht. Die Realität sieht anders aus. Ich würde mir eine ehrlichere Kommunikation mit der Bevölkerung wünschen, darüber, wie verwundbar wir sind und wie sehr wir auf zivilgesellschaftliche Unterstützung angewiesen sind. Oft heißt es, man will die Leute nicht verängstigen. Aber Angst ist nicht unser Ziel, Verständnis ist es. Denn wenn die Bundeswehr betroffen ist, wird sie sich im ersten Schritt vor allem um sich selbst kümmern müssen. Und das muss man offen sagen.
Also offene Kommunikation, ehrliche Kommunikation, dass zum Beispiel das, was wir hier machen, ansprechen, dass Sabotage bereits ein Thema ist und eben für Gefahren sensibilisieren. Und eine Gefahr sehen Sicherheitsexperten zum Beispiel auch in neuen, hochdetaillierten Landkarten. Nordrhein-Westfalen ist da Vorreiter. Die haben so ein Geodatenprojekt, das heißt Digitaler Zwilling NRW. Auch auf Bundesebene soll so eine super detaillierte Karte schon 2027 verfügbar sein. Ziel ist da vor allen Dingen, besseren Katastrophenschutz zu haben. Also da kann man dann zum Beispiel sehen in der Karte, wie viele Stockwerke Häuser haben. Das kann wichtig sein, zum Beispiel bei Flutkatastrophen, ne? Die Auflösung dieser Karte, die reicht aus, um Mülltonnen oder Zäune detailliert darzustellen, ja? Und was diese Karte angeht, da siehst du schon, ne, da sind es quasi verschiedene Sicherheitsinteressen und die Verantwortlichen auf beiden Seiten, die Datenexperten und auch die Sicherheitsexperten, jetzt zum Beispiel der Bundeswehr, die dürfen sich jetzt mal austauschen eben, ne? Wie also Schutz und Sicherheit vor verschiedenen Gefahrenquellen eben integriert werden kann. Und Ex-MAD-Vize Ewen, der hat darüber hinaus noch einen weiteren wichtigen Punkt.
Also erstmal ist ganz klar, eines der Hauptrisiken, wenn man über Sicherheit redet, ist immer der Mensch. Das ist bei der Bundeswehr nicht anders als überall sonst auf der Welt. Das ist schon klar. Es hilft nur Sensibilisierung, die eben dazu führt, dass die Menschen verstehen, warum bestimmte Dinge erforderlich sind und warum man bestimmte Dinge nicht machen darf. Und bei dieser Sensibilisierung, da muss man eben auch konkrete Beispiele nennen, da muss man die Folgen dann schildern. Und das ist das Entscheidende, man muss es immer wiederholen, weil es einfach menschlich ist, dass man Sicherheitsvorkehrungen, die natürlich lästig sind, dass man die vielleicht mal, weil es so eilig ist, dann doch übergeht. Das darf eben bei bestimmten Sachen nicht passieren und deshalb ist wichtig, dass Sensibilisierung regelmäßig wiederholt wird, immer wieder stattfindet. Das ist keine Einmalgeschichte, die man mit Knopfdruck erledigt und dann hat man 10 Jahre Ruhe.
Ja, leuchtet ein, wieder ein Punkt, der also regelmäßig auf der Aus- und Fortbildungsliste auftauchen sollte.
Und ich will jetzt auch nochmal sagen, wir haben ja schon gehört, Sabotageschutz ist jetzt nichts grundsätzlich Neues für Streitkräfte, für die Bundeswehr. Aber was man vielleicht sagen kann, es hat jetzt halt so eine besondere Dringlichkeit. Ja, und zum Schluss, ich habe ja vorhin auch schon angekündigt, ich habe auch noch eine finnische Perspektive mitgebracht, die kommt jetzt. Auf der Was-können-wir-alles-machen-Liste. Ich habe darüber gesprochen mit Minna Orlander vom Center for European Policy Analysis. Sie ist Sicherheitsexpertin mit Schwerpunkt Nordeuropa und Orlander kommt auch selbst aus Finnland. Und sie hat mir erzählt, dass es dort auch schon bereits vermehrt Sabotageversuche gegeben hat, bisher vor allem auf Anlagen kritischer Infrastruktur.
Da handelt es sich sowohl um physische Versuche durch Personen irgendwie Kraftwerken beizutreten, also da einzupressen oder so, oder auch durch Drohnen zu filmen oder Informationen zu erhalten, aber auch natürlich ständige Cyberattacken und so. Bei ziviler kritischer Infrastruktur haben wir beispielsweise vor 2 Jahren im Sommer sowohl in Finnland als auch in Schweden eine Serie von Einbruchsversuchen bei Wasserkraftwerken gesehen oder Wasseranlagen.
Wasserkraftwerke, Wasseranlagen, bist du da auch hellhörig geworden, Stefan?
Naja, weil wir ja von einer Vergiftung von Trinkwasser schon mal gehört haben heute.
Genau, ne? Also Bundeswehroffizier Sebastian Klüger hat da schon drauf hingewiesen, dass eben Bundeswehrkasernen auch auf Trinkwasser ziviler Wasserwerke angewiesen sind und dass eben viele Verantwortliche diese Verwundbarkeiten nicht so auf dem Zettel haben. Ne? Also da gibt es eben einen Zusammenhang von kritischer Infrastruktur mit Bundeswehrliegenschaften. Und was die Finnen jetzt zur Vorbeugung machen, unter anderem sind nationale Verteidigungskurse unter Beteiligung des finnischen Militärs. Die gibt es mehrmals im Jahr, schon seit den 1960ern. Und Minna Orlander erklärt jetzt mal, was das ist.
Das ist quasi so ein Kurs, der fast einen Monat lang andauert, also so 3 bis 4 Wochen. Und dort kommen dann alle gesellschaftlich wichtigen Akteure zusammen, also sowohl von der Regierungsebene, also aus Ministerien und so, aber auch lokale Behörden oder so, dann Anbieter kritischer Infrastruktur, NGOs, also zivilgesellschaftliche Akteure, sogar auch Kirchenvertreter, Kulturschaffende, also alle möglichen Leute, die irgendeine Schlüsselposition in der Gesellschaft haben, die kommen zusammen und dann üben die durch verschiedene Szenarien.
Und außer militärischen Angriffen geht es da auch um Epidemien oder Naturkatastrophen, also alle möglichen Notfälle. Und dadurch gibt es halt verschiedene Effekte. Also erstens, die Menschen lernen erstmal, welche Krisen gibt es denn überhaupt. Ne? Also wenn wir so im sogenannten ewigen Frieden hier aufgewachsen sind, da hat man ja so ein bisschen auch den Bezug dazu verloren, zum Glück, sage ich immer. Ja. Zweitens, was wäre denn dann ihre Rolle? Ne? Und ich sag mal, wenn ich dir jetzt so ein Problem hier auf den Tisch stelle, du musst jetzt hier eine Sendung machen, hast keinen Strom mehr, vielleicht Toilette funktioniert nicht mehr, ja, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, da würdest du ganz schnell merken, welche Infos dir da fehlen und welche Skills du noch brauchst. Und drittens, die Beteiligten lernen sich halt auch untereinander kennen.
Diese Kurse genießen ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Und es ist sozusagen eine Ehre, da teilnehmen zu können. Und man hält dann quasi so ein Alumni-Netzwerk danach weiterhin im Gang. Also es gibt sowohl formelle Treffen, aber auch dann hat man sich kennengelernt, man geht vielleicht Mittagessen oder keine Ahnung so. Und diese Kurse finden übrigens sowohl auf der regionalen als auch auf der nationalen Ebene statt. Und das ist beispielsweise ein sehr gut funktionierendes System, wie man diese Netzwerke schafft, die dann sozusagen formell zuerst sich bilden durch diesen Kurs, aber dann auch informell weiterhin aufrechterhalten werden durch diese persönlichen Kontakte, die dann entstehen. Also das Wichtigste ist ja, wenn eine Krise eintrifft, dass man weiß, wen man anrufen muss und was deren Telefonnummer ist.
Solche nationalen Verteidigungskurse, die empfiehlt eben die Sicherheitsexpertin auch Deutschland, gerade weil wir ja dieses sehr dezentralisierte System hier haben in der Bundesrepublik.
Am Ende des Schwerpunkts bei Streitkräfte und Strategien, also ganz praktische Tipps vom Vorreiter Finnland. Und wer noch tiefer einsteigen will in dieses Thema, dem empfehlen wir die weiterführenden Links dazu, wie gewohnt, in unseren Shownotes. Danke für deine Recherchen, Julia.
Sehr gerne, Stefan.
Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.